Osterfeier der Zweige um das Goethe-Arnum am 10. April 2019 im Schreinereisaal. Es sitzen ca. 130 Menschen in einem großen Oval. Die einzelnen Beiträge kommen von verschiedenen Positionen aus diesem Oval. In dieser Aufnahme wurde Folgendes gekürzt: Eine 3,5-minütige Stille in der Mitte der Feier, an die sich einige Beiträge anschließen, das Sprechen der Wochensprüche Rudolf Steiners auf Bitte der Sprecherin. Nach der Feier eine 1,5-minütige Stille, es gab keinen Applaus. Die Mitwirkenden: Bratschen-Improvisationen, Christian Ginard. Sprechende: Peter Engels, Gerti Staffend, Roland Everwein. Ansprache: Andreas Hirtsch. Textzusammenstellung: Beatrice Schüppbach.
Führten sie Jesu über das Richthaus. Und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Passa essen dürften. Also ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was bringt ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten, auf das erfüllt würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welchen Todes er sterben werde. Da ging Pilatus wieder herein ins Richthaus und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig?
Syä. Ho Basileus, ton Judaion?
Jesus antwortete: Sagst du das aus dir selber, oder haben dir das andere über mich gesagt?
Apporse autu sui tuto leges, e aloi e ponsoi perirmu?
Pilatus antwortete, bin ich ein Jude?
Metiego Judaios eni?
Dein Volk und die hohe Priester haben dich mir überantwortet.
To etnos, toson, kai hoi agire reis, pa edocanse, emoi.
Was hast du getan?
Ti epoiesas.
Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt.
He basileia here, ukestin, ek tu cosmum tutu.
Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde.
Ei, ek tu cosmo tutu en, he basileia here me, hoi hyperetai hoi emoi, ego nitsanto an, ina me paradoton tois judaios.
Aber mein Reich ist nicht von hier.
Nünde, he basileia here me, uk estin en teuten.
Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König?
Ukun basileus eisu?
Jesus antwortete, du musst es sagen, ob ich ein König bin.
Sy leges, hoti basileus eimi.
Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge.
Ego, eistuto gegenomai, kai eistuto eleita eiston kosmon, hina matureso te aletheia.
Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.
Pas hoon ektes aletheias, acue mu tes phones.
Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit?
Ti estin aletheia.
Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Passa losgebe. Wollt ihr nun, dass ich der Judenkönig freigebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesu und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und legten sie auf sein Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug eine Dornenkrone und einen Purpurmantel. Und Pilatus spricht zu ihnen, siehe, das ist der Mensch.
Idu, ho anthropos.
Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie laut, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, erschrak er noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu: Woher hast du deinen Auftrag?
Poten eisu.
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Willst du dich mit mir nicht einlassen?
Moi ulaleis.
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen?
Huk oidas hot die exousian echo apolyseise, kai exousian echo stauroseise.
Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben.
Huk eches exousian katemu, udemian eime en de dominon soi annoten.
Darum fällt die schwerere Schicksalslast auf den, der mich dir überantwortet hat.
Dia tuto, ho paradus me soi, mezzona hamatian eche.
Von da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen: Lässt du diesen los? Bist du des Kaisers Freund nicht? Denn wer sich zum König macht, der ist wieder den Kaiser. Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesum wieder heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Hofpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war aber der Rüsttag auf Passa, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Sehet, das ist euer König. Sie aber schrien: Weg, weg mit diesem, kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Da überantwortete er ihn.
Dia tuto ho paradus me soi, mezzona hamatian echen. Darum fällt die schwerere Schicksalslast auf den, der mich dir überantwortet hat. Blenden wir einige Tage zurück. Im Hause des Johannes, Lazarus, ist Maria Magdalena damit beschäftigt, dass sie die Füße des Christus mit ihren Haaren wäscht und ölt. Judas sieht das teure Nadelöl und meint, es wäre besser, dieses Öl den Armen zu geben. Christus greift ein und sagt: Lasse sie, die Armen habt ihr alle Zeit, mich habt ihr nur noch eine kurze Zeit. Und diese Szene oder dieses Ereignis, diese Situation ist insofern besonders, als bis dahin Priester salbten, die Priester salbten Könige. Und hier salbt Maria Magdalena den Christus, Maria Magdalena die Sünderin. Sie salbt ihn, sodass er die Bezeichnung Christus, der Gesalbte, von da an auch durch ihre Tat trägt. Und die hebräische Form des Gesalbten ist Messias. Also die Erwartung des israelischen Volkes war, sie warten auf diesen Gesalbten. Judas ist, das wird an der Stelle auch gesagt, derjenige, der der Schatzmeister der Jünger ist. Und Evangelist Johannes fügt hinzu, aber er war ein Dieb. Ich möchte hier offen lassen, ob diese Stelle tatsächlich von Johannes stammt. Wir werden im Folgenden sehen, dass das Judas etwas zu kurz beschreibt. Es kommt dann der Tag des Judas, Palmsonntag. Endlich zeigt der Messias, dass er der Messias ist. Endlich kommt der Trost Israel zur Erscheinung. Endlich entdeckt das Volk ihn. Judas erwartet den Retter der Welt. Er hätte in diesem Moment kein Verständnis für das, was der Christus später Pilatus sagt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Judas ist nicht der Meinung, dass das Paradies erlöst werden muss, sondern die sündige, die kriegerische Welt muss erlöst werden. Deshalb erwartet er einen weltlichen Geistesfürsten. Und am Palmsonntag erscheint er endlich. Judas, großer Tag. Dann aber erlebt Judas an den folgenden Tagen, dass der Herr jede Gelegenheit auslässt, in der Öffentlichkeit weiter die Position einzunehmen, die ihm gebührt, aus der Sicht des Judas. Und er kommt wieder in Zweifel. Wieder in Zweifel mit seinen Idealen. Seine Ideale sind ganz klar formuliert, der Trost Israels ist in dieser Welt Trost. Was er in anderen Welten macht, ist wohl wichtig, aber hier muss gerettet werden. Er kommt wieder in Zweifel. Es kommt dann Gründonnerstag, Abendmahl. Der Christus weist darauf hin, dass es einen Verräter gibt unter den Jüngern. Die Jünger sind verunsichert. Petrus bittet Johannes, den Jünger, den der Herr lieb hat, den Herrn zu fragen, wer ist es? Christus antwortet, den, mit dem ich jetzt diesen eingetauchten Bissen überreiche. Wichtig, die Fußwaschung hat stattgefunden. Auch Judas hat seine Füße von Christus gewaschen gekriegt. Das Abendmahl hat stattgefunden. Auch Judas hat am Abendmahl teilgenommen. Und jetzt kommt die Situation, dass Judas vom Christus als Verräter bezeichnet wird. Und jetzt könnte man ja erwarten, dass der Christus zu ihm sagt, Judas, überlege gut, was du jetzt tust. Deine Tat wird über Jahrtausende Wirkungen haben. Das sagt der Christus nicht. Er sagt, was du tust, das tue bald. Und Judas trat hinaus und es ward Nacht, heißt es bei Johannes. Und Johannes doppelt noch nach und sagt, und der Teufel fuhr ihn. Der Christus zieht jetzt mit seinen entwickelten Jüngern nach Gethsemane zum Beten, zum sich zurückziehen. Etwas, das wohl regelmäßig geschah. Aber dieses Mal ist es anders. Die Jünger halten die Geistdynamik nicht aus. Sie schlafen ein. Die Geistdynamik, die darin besteht, dass der Christus mit dem Leben, oder besser gesagt mit dem Tode kämpft, dass er betet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Diese Bibelstelle wird oft so interpretiert, dass der Christus Angst vor seinem Tod hat, vor seinem Tod am Kreuz, und deswegen bittet, dass er nicht ans Kreuz muss, aber dann anfügt: aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Wenn man allerdings bei Lukas, dem Arzt, genauer nachguckt, dann zeigt sich, schreibt dort, Christus kommt in die Agonie. Das heißt, er kämpft aktuell mit dem Tode. Er schwitzt Blut und Wasser. Und seine Bitte ist: lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn er in Gethsemane gestorben wäre, wäre die Schrift nicht erfüllt, hätte der Verrat nicht stattgefunden, wäre sozusagen er in einem an Entkräftung in einem Garten gestorben. Dieser Kelch sollte an ihm vorübergehen, damit er die Schrift erfüllen kann, damit er am Kreuz ganz Mensch werden kann. Und ein Engel trat zu ihm und stärkte ihn. Und dann ist die nächste Szene die Verratsszene. Man darf wohl annehmen, dass Judas hier etwas unfreiwillig den Christus stärkt, im Sinne von am Widerstand gewinne. Jetzt geht es vorwärts, jetzt wird es passieren. Der Christus kann seinen Leib wieder greifen und geht dem Häscher entgegen. Blicken wir jetzt von Judas etwas weg auf Petrus. Petrus, der treue Knecht seines Herrn, der treue Diener, der treue Jünger seines Herrn, zieht sein Schwert und will einem der Kriegsknechte den Kopf spalten. Der nimmt seinen Kopf zur Seite und Petrus trifft nur das Ohr. Der Schlag landet dann auf dem Panzer. Und Christus sagt zu Petrus: stecke dein Schwert weg. Und heilt Malchus, den Kriegsknecht, das Ohr wieder an. Er hat also noch heilende Kräfte. Aus der Sicht des Petrus schwer zu verstehen. Er will seinem Herrn beistehen, er will ihn verteidigen, er schlägt zu und der Herr hindert ihn daran. Der Herr heilt das Ohr, das er abgeschlagen hat. Für Petrus eine Situation, über die er intensiv wohl nachzudenken hat. Jetzt kommt Judas auf den Christus zu und küsst ihn. Warum dieser Kuss? Also der Verrat hätte ja darin bestehen können, dass Judas den Hohepriestern sagt, er ist in Gethsemane, weil er da regelmäßig hingeht. Warum dieser Kuss? Die Jünger bildeten mit Christus eine solche innige, intensive Gemeinschaft, Geistgemeinschaft, dass der Christus aus jedem der Jünger predigen, sprechen konnte und außerhalb des Jüngerkreises nicht klar war, welches der Christus ist. Nur innerhalb des Kreises war das natürlich klar. Und Judas musste diesen Kreis aufbrechen, sonst wären die Kriegsknechte hilflos gewesen. Judas bricht also diesen Kreis auf, und in dem Moment, wo der Christus jetzt gefangen genommen wird, tritt Judas von der Bühne ab. Gleichwohl müssen wir feststellen, das Heiligste des Christentums, das Mysterium von Golgatha, ist auf einen Verrat angewiesen. Und viele Gedanken wurden im Laufe der Jahrhunderte verwendet darüber: war der Judas frei? Oder musste er im Sinne des göttlichen Heilsplanes so handeln? Judas erhängt sich bald danach, wenige Stunden danach, und ist damit der erste Tote, der den Christus am Kreuz von dem Totenreich aus sterben sieht. Und wir können versuchen, uns heranzutasten, was erlebt der Judas da? Er wird wohl erlebt haben, ich war eingebunden, ich konnte nicht anders, aber der Christus verstößt mich nicht, er vergibt. Und wenn man sich dieses Erlebnis aus der Sicht des Judas versucht, innerlich wirksam zu machen, kann man vielleicht verstehen, dass er das Christentum über Jahrhunderte, ja ich möchte sagen Jahrtausende hinweg, gestalten wird. Er wird wiederkommen als ein Kirchenvater, dessen heiligstes Anliegen ist, Eiferer um Gnade. Und dieser Eifer um die Gnade ist so total, dass er sagt, wir sind der göttlichen Gnade ausgeliefert. Prädestination. Ob wir erlöst werden oder nicht, liegt in Gottes Gnade. Das wirkt bis heute nach. Wenn wir mit Kirchenchristen, Reformierten oder Katholischen, vor allem Reformierten, ins Gespräch kommen, kommt häufig der Vorwurf, ihr seid Selbsterlöser. Tatsächlich sagen wir ja, ja, wir wollen mitarbeiten. Wir erwarten nicht, dass die Gnade einfach prädestinativ über uns kommt. Wir wollen mitarbeiten, wir wollen das vorbereiten. Schon bei jeder Erkenntnis ist diese Situation da. Sie kommt manchmal wohl unvorbereitet, aber meistens, weil man eine Frage hat, weil man sie vorbereitet. Dass sie aber eintritt, ist nicht zu erzwingen, ist Gnadenakt. Also Judas, eine Geistesgröße, eingebunden in einen Heilsplan, und der Christus sagt zu ihm, was du tust, das tue bald. Kehren wir zurück zu Petrus und seiner Sicht. Er will dem Christus folgen. Ihm folgt auch Johannes Lazarus, der Pharisäer ist. Er also hat Zutritt ins Synhedrium. Er kann teilnehmen an den Verhandlungen. Petrus kann das nicht. Petrus steht außen und versucht zu lauschen. Und nun kommen die bekannten Szenen. Er ist hingegeben an das Geschehen, was da passiert, und wird angesprochen. Du bist doch auch einer von denen. Und modern würde man wahrscheinlich sagen, jetzt antwortet sein Autopilot. Nein, habe ich nichts mit zu tun. Und das dreimal. Und in dem Moment, wo der Hahn kräht, kehrt Petrus in sein eigenes Ich zurück. Zurück im Sinne von Scham. Von die Vorhersage hat sich erfüllt. Der Hahn kräht, ich habe den Herrn tatsächlich verleugnet. Ich, der ich ihn schützen wollte, der ich gesagt habe, ich will mein Leben für ihn lassen. Ich habe wegen einiger Mägde und Knechte mein Wort nicht gehalten. Petrus, da kann man sich, glaube ich, gut hineinversetzen, ist am Boden zerstört über sich selbst. Jetzt kommt der Christus vor die Hohepriester. Da wird allerlei verhandelt. Und dann ist ausschlaggebend, dass er gefragt wird, bist du Gottes Sohn? Und er auch da antwortet, du sagst es. Und Kaiphas zerreißt seine Kleider und sagt, mehr brauchen wir nicht. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Wenn wir versuchen, einen Moment aus den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten zu schauen, dann fällt es uns zunächst vermutlich schwer, uns da reinzufinden, weil wir zu sehr gewohnt sind, die andere Seite. Aber ich glaube, jeder hat auch ein wenig einen Schriftgelehrten in sich. Stellen wir uns für einen Moment vor, es gäbe jemand unter uns Anthroposophen mit zunehmender Anhängerschaft und aus der Anhängerschaft wird erzählt, der hält sich für Rudolf Steiner. Ich glaube, aus dieser Situation können wir verstehen, der Christus kommt, ist aber so anders, als die Hohepriester und Schriftgelehrten erwarten und sagt, ich bin Gottes Sohn. Das halten sie aufgrund ihrer Vorstellung, aufgrund ihrer, ich sage mal, modernen Erkenntnisfilter für Frevel und ziehen damit zu Pilatus. Jetzt möchte ich gerne einen Einwand, einen arimanischen Einwand hier besichtigen. Wenn ein Gott am Kreuz stirbt und noch dazu weiß, dass er nach 3 Tagen aufersteht, was ist daran besonders? Worin besteht da die Leistung? Ein Gott wird doch wohl dieses Leiden aushalten. Und die Entkräftigung dieses Argumentes, die zeigt sich im Folgenden. Christus kommt also zu Pilatus, wir haben das Gespräch gehört. Pilatus ist vor allen Dingen an Machtfragen orientiert. Bist du ein König? Der Christus antwortet, weißt du das von dir selbst oder haben es den Juden gesagt? Pilatus fällt ab, bin ich ein Jude? Was hast du getan? Er antwortet jetzt auf die Frage des Pilatus, bist du ein König? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nicht ex tutu cosmo, nicht aus diesem Kosmos. Es geht ein wenig hin und her und jetzt macht Pilatus einen Schritt. So bist du also doch ein König. Der Christus antwortet zunehmend zurückhaltend. Du sagst es. Jetzt muss man sich Pilatus vorstellen. Draußen vor seinem Richthaus, der Mob, die Juden aufgehetzt durch die Hohepriester, aufgepeitscht. Da ist, totale Unruhe. Und er geht immer wieder hinaus und immer wieder herein. Er weiß, dass der Christus unschuldig ist, aus verschiedensten Gründen. Aber er erträgt die geballte Macht vor ihm nicht. Und auch hier entsteht die Frage, hatte er überhaupt eine Chance? Die Bösen waren gegen ihn, das ist klar. Aber die Guten auch. Die Schrift musste vollzogen werden. Der Christus musste gekreuzigt werden. Und Christus sagt das auch, du hättest keine Macht über mich, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Pilatus insistiert, was ist dein Auftrag, woher kommst du? Und Christus sagt, ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Wer aus der Wahrheit ist, höret meine Stimme. Und nun stellt Pilatus diese Frage, die über 2 Jahrtausende unbeantwortet bleibt. TSD, alleher. Was ist Wahrheit? Jahrhunderte später hätte er vielleicht gefragt, POSSD, wie ist Wahrheit? Und heute würden wir vielleicht fragen, Tis ist die. Wer ist Wahrheit? Wenige Stunden zuvor hat der Christus von sich aus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. und ich sende euch den Parakleten, den Geist der Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Pilatus steht also vor der Frage, was ist Wahrheit? Man könnte meinen, er fragt es resigniert. Was ist denn auch noch Wahrheit? Ich glaube das nicht. Sondern es ist seine Grundfrage, seine Zentralfrage, die er auf dem Hintergrund seiner Machtvorstellungen bewegt oder auf dem Vordergrund. Was ist Wahrheit? Dann sagt er, nachdem er Christus den Knecht übergeben hat und die ihn in einen Purpurmantel kleiden und ihm eine Krone aufsetzen, nicht Idu Horios Theos oder Idu Theos. Er sagt nicht, siehe der Gott oder sagt nicht, siehe der Sohn Gottes. Er sagt, Ecce Homo, siehe der Mensch. Wieso sagt Pilatus, siehe der Mensch? Er sieht ihn im Purpurmantel, er sieht ihn mit Dornenkrone und sagt, siehe der Mensch. Offenbar beginnt hier das, was Rudolf Steiner ja über längere Zeit, worauf Steiner auf längere Zeit hinweist, die Menschwerdung Christi. Sie geht offenbar nicht gleichmäßig. Der Christus verbrennt den Jesusleib in den 3 Jahren aufgrund seiner Göttlichkeit. In Gethsemane wird das kritisch. Aber mit der Leidenszeit, mit der Quälerei, verbindet er sich jetzt in noch ganz andere Art, immer mehr Mensch werdend mit dem Leib. Das geht so weit, dass sich auch sein Bewusstsein immer mehr in das Leibesbewusstsein, in das gehirngebundene Bewusstsein einkerkert. Es geht so weit, dass er am Schluss ruft, Eli, Eli, lami abatami, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Situation, die für viele Christen das Zentralste des gesamten Christentums ist. Diese Worte, die Hauptworte eigentlich des Evangeliums, der frohen Botschaft, ein Gott wird Mensch und stirbt so ärmlich wie wir alle. Johannes lässt ihn nicht in dieser Art sterben. Es wird auch in den späteren Jahrhunderten bezweifelt werden, ob das wirklich der Christus war, der da wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Es gibt Kirchenstreit darum. Johannes lässt ihn als König sterben. Und man kann das, glaube ich, auch verstehen. Wenn man versucht, sich der Situation des Todesmomentes gegenüberzustellen, dann ist, sobald der Christus den Leib ablegen konnte, die ganze Glorie, die ganze Pancreator Mundi, Welterschafferfähigkeit, wieder anwesend. Und das ist königlich, das ist als königlich gar kein Ausdruck mehr. Also Johannes betrachtet den Sterbenmoment sozusagen aus dem nachtodlichen Geschehen, da wo jetzt die Erlösung der Menschheit, die Überwindung des Todes vollzogen wird. Ja, ich würde gerne jetzt die Überlieferung, ich habe versucht sozusagen durch Einfühlen in einzelne Gestalten diese Geschichte, die uns ja allen bekannt ist, zu erzählen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen an dieser Pilatus-Frage einen nächsten Schritt machen, denn der Christus sagt, alle, die aus der Wahrheit sind, hören meine Stimme. Und das ist eine Erkenntnisaufforderung. Das ist jetzt nicht mehr konfessionell. Konfession ist die Tradierung des Geschehens. Dieses, alle, die aus der Wahrheit sind, hören meine Stimme, kann jeder in jeder Zeit, so er sich dazu emporrangt, für sich verifizieren. Und an diesem Moment, an dieser Pilatusfrage, an diesem, wer ist Wahrheit, wie ist Wahrheit, was ist Wahrheit, möchte ich Sie gerne jetzt auffordern, mal für sich im Stillen für einen Moment diese Frage zu bewegen. Wie fühlt sich Wahrheit an? Wie bin ich beteiligt, wenn ich den Eindruck habe, das ist wahr? Können wir für einen Moment da eine Besinnung einfügen? Wenn dann der eine oder andere etwas sagen möchte, ist das dann möglich? Ich setze sonst fort. Wie fühlt sich Wahrheit an? Ja. Ja. Es ist zunächst ein Gefühl. Landläufig würde man vielleicht sogar sagen Bauchgefühl. Also man weiß es irgendwie. Man weiß es so, wie wenn man einen Namen erinnert, einen Namen sucht und plötzlich erinnert man ihn und man weiß, das ist er. Diese Form von Sicherheit. Diese Form von Sicherheit, wie schult man die? Da gibt es im Russischen eine Hilfe. Im Russischen gibt es für die Wahrheit zwei Worte. Das eine ist Istina, das ist die göttliche Wahrheit. Und das andere ist Pravda, die persönliche Wahrheit. Pravda.
Zeitung heißt das so.
Aus gutem Grund, ja. Pravda, die persönliche Wahrheit. Und gewöhnlich wird Istina als die wirkliche Wahrheit gesehen und Pravda, das ist so die bittere Wahrheit unter Umständen. Ich möchte gerne das etwas umwerten für die Zukunft, weil die Philosophiegeschichte hat gezeigt, das erspare ich Ihnen jetzt über Weiß, hat gezeigt, dass der Verstand mit der Wahrheit nicht umgehen kann. Er braucht sie, aber er kann sie nicht begründen. Ja, weil die Begründung müsste wahr sein. Und damit ist es eine Tautologie. Also der Verstand steht hilflos vor der Wahrheit. Bewusstseinsseele ist anders. Bewusstseinsseele will beim Zustandekommen der Wahrheit dabei sein. Und die Istina, die traditionelle göttliche Wahrheit, sie ist meist durch Überlieferung entstanden und durch Verstandeserkenntnis gesichert worden, sage ich mal, also gestützt worden. Aber es ist keine erfahrene Wahrheit. Und Pravda, die erfahrene Wahrheit, lässt sich kultivieren. Und die Kultivierung geht in Richtung Intuition. Intuition ist das unmittelbare Einswerden mit dem, was das eigene Thema ist. Also wenn es ein Wesen ist, eins werden mit dem Wesen. Wenn es eine Idee ist, eins werden mit der Idee. Wenn es Selbsterkenntnis ist, eins werden mit sich selbst, wer bin ich. Intuition also ein Verfahren des Erlebens und da gibt es ein Problem, damit möchte ich dann meine Betrachtung abschließen. Intuition ist nicht mitteilbar. Wir haben es gerade gehört, es ist immer ein Gefühl. Jetzt muss jeder gucken, ob er dieses Gefühl kennt und wenn er es nicht kennt, wird er hilflos sein. Intuition ist eine Verfassung, die man einnimmt und die für einen selber totale Gültigkeit hat, existenzielle Gültigkeit. Wenn ich das jemand anders erzähle, sagt er, aha. Das heißt, Intuitionen sind nicht mitteilbar. Und doch kann es nicht sein, dass wir uns über Intuition nicht austauschen können. Wissenschaft kann sozusagen zurückführen, daraus ergibt sich Folgendes und darüber kann man dann diskutieren. Aber die Kunst geht an dieses Gebiet heran. Die Kunst ist in der Lage, Situationen zu fassen, die aus Intuition stammen, und in der Lage, uns mitzunehmen, in diese Situation aufzuheben und uns aufwachen zu lassen in dieser Situation. Und deswegen möchte ich gerne meine Betrachtungen übergehen lassen in die Rezipationen, die jetzt kommen, und Sie bitten, achten Sie darauf, wie diese innere Verfassung, diese intuitive innere Verfassung von den einzelnen Künstlern verschieden gefasst wird. Wie in den einzelnen Sprüchen, Gedichten eine Entwicklung ist, zunächst sozusagen ein Todeserlebnis, eine Art Auferstehung, ein Individualisieren, ein Gemeinschaftserlebnis, ein Welterlebnis. Ich bitte die Fortgestalter jetzt fortzusetzen.
Wir beginnen mit Christian Morgenstern aus dem Band Wir fanden eine Fahrt. Wie zur Wahrheit wandern allein. Keiner kann dem anderen Wegbruder sein. Eine Spanne gehen wir, scheint es im Chor. Bis zuletzt sich sehen wir, jeder verlor. Selbst der Liebste ringet irgendwo fern. Doch wer's ganz vollbringet, siegt sich zum Stern, schafft sein Selbst durch Christo neu Gottes Grund und ihn grüßt Geschwister, ewiger Bund.
Von drüben tönt ein Ruf zu mir. Im Feind der Liebe und des Lichts ins Auge schauen, weiter nichts verlangt der Engel jetzt von dir. Nur dass du wie ein Spiegel wirst, worin der Dämon sich erkennt, in deiner Läuterung verbrennt, das Böse in sich selbst zerwirrt. Der Geist des Schicksals fordert nicht, dass du die Hand als Richter hebst, nur dass du in der Wahrheit lebst. Der Geist ist selber das Gericht. Albert Stücken.
Ruth Lubach. Dem Licht begegnen sein Dasein begreifen, seine Gegenwart erfahren, seine Gebärde erleben, seines Wesens im Leben, in die
Wert. Am Zaun zu stehen, indes die Gärten blühen, ein Gelb, ein Rot, ein Grün, ein Weiß zu sehen, und alles dies zu fassen sich bemühen, und nicht im Blau des Himmels aufzugehen, ein Baum zu sein und dennoch Mensch zu bleiben, ein grünendes in Schein und Widerschein, im roten Saft der Stämme mitzutreiben und dennoch außerhalb des Stamms allein. Ein Abendlied in fremder Vogelkehle, ein Sterbendes, das mit in Himmel zieht, sich selber sein, der mit des anderen Seele des Lebens Kreise zur Vollendung zieht.
Weiß, auf zarten Füßen naht es vor dem Schlafen wie ein Fächel. Horch, o Seele meines Rates, lass dir Glück und Tröstung lächeln, die in Liebe dir verbunden werden immer um dich bleiben, werden klein und große Wunden treu gesellt mit dir beschreiben, und sie werden an dir bauen, unverwandt, wie du an ihnen, und erwacht zu einem Schauen werdet ihr wetteifernd dienen.